Ganz herzlich willkommen im Interview-Podcast Eine Tonne Abfallwissen, Sonderabfall-Spezial. Ich bin Eva Engert und ich widme mich in dieser Episode der Frage, Quo vadis Sonderabfallentsorgung? Während Sonderabfälle früher ja verbrannt worden sind oder deponiert wurden, können und müssen viele inzwischen recycelt und Wertstoffe in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden. Auch Ersatz- bzw. Sekundärbrennstoffe werden heute aus gefährlichen Abfällen hergestellt. Das alles schont Ressourcen, also auch unsere Umwelt, und dient natürlich dem Klimaschutz. Und um herauszufinden, welche Innovationen, Trends und Perspektiven es da gibt, bin ich jetzt auf der IFAD in München unterwegs, der Weltleitmesse für Umwelttechnologien. Und wie ihr hört, gerade noch in einem ruhigen Raum, aber gleich stürzen wir uns mal ins Getümmel. Und das dürfte jetzt schon ein bisschen anders klingen. Ihr hört's, ich bin mitten im Gewusel hier in einer riesigen Messehalle auf der IFAD, der wichtigsten Messe für internationale Entscheider, Experten und Marktspieler der Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Hier sind 2.900 Aussteller aus mehr als 50 Ländern in diesem Jahr dabei. Viele davon, ich habe schon mit ein paar gesprochen, heilfroh, dass sie wieder hier sein dürfen nach der Corona-Pause. Eigentlich findet diese Messe ja alle 2 Jahre statt. Vor 2 Jahren war das natürlich ein bisschen schwierig. Schwerpunktthemen sind hier weniger Müll, Rohstoffe wiederverwenden, sauberes Wasser, klimaresiliente Städte und das zentrale übergeordnete Thema, das ist der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, sprich Klimaschutz, wovon ja alle Welt spricht. Ja, und dazu gehört natürlich auch der nachhaltige Umgang mit Sonderabfällen. Auf der IFAD, da trifft man selbstverständlich auch die Interessenvertretung der Branche und da sprechen wir jetzt mit Sandra Gieren. Sie ist zuständig beim Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Rohstoffwirtschaft e.V. für den Bereich Abfallbehandlung, Logistik und Sonderabfallwirtschaft. Wir hatten eine Pandemie, Messen gab es natürlich nicht, aber irgendwie ist das ja weitergelaufen mit der Kreislaufwirtschaft, wie es so schon heißt.
Genau, dann benutzen wir gleich dieses wunderbare Wort Systemrelevanz. Diese Welt hat verstanden, wir sind systemrelevant und wir müssen funktionieren und der Müll muss abgeholt werden und es muss recycelt werden. Ja, damit auch der Bürger sein Toilettenpapier hat. So dämlich wie das klingt, aber wir brauchten das Papier. Wir haben in der Pandemie in geschlossenen Regionen, in geschlossenen Grenzen gemerkt, dass wir auch an unsere Grenzen stoßen und das hat die Branche aber wunderbar geleistet. Wir mussten nachweisen, warum auch wir systemrelevant sind, warum unsere Mitarbeiter einen Anspruch auf Kindergarten und Schulplätze haben und weiterarbeiten müssen, damit wir halt eben nicht zusätzlich zu einer Pandemie vielleicht eine Seuchensituation haben, weil Restabfall, Bio und dergleichen nicht mehr abgeholt wird. Das ist super gelaufen. Wir waren super darauf eingestellt, eine wahnsinns gut funktionierende Wirtschaft, die bewiesen hat, wir können auch Pandemie.
Was für Neuigkeiten gibt es denn in puncto Sonderabfälle jetzt aus den letzten vergangenen Jahren?
Ich glaube, das Wichtigste, was sich, ich sag mal, nicht nur Sonderabfälle, sondern komplett in allen Bereichen jetzt entwickelt, was auch pandemiebedingt wir gelernt haben, ist das Thema Digitalisierung. Vor der Pandemie hieß es Industrie 4.0, Digitalisierung, wir müssen, wir sollen, wir tun und keiner wusste so richtig was. Mit dem Ausfall eigentlich der direkten Präsenzkommunikation haben wir alle ganz schnell gelernt, was Webmeeting heißt, was trotzdem kommunizieren heißt und es hat sich immer mehr auch in die Kreisläufe rein etabliert, zu sagen, wir digitalisieren, um effizienter zu arbeiten.
Können wir da einmal konkret kurz werden? Digitalisierung und Müll, wie passt denn das zusammen? Also was genau ist so wichtig an Digitalisierung beim Recycling?
Das sind die Prozessabläufe. Wir haben bis jetzt ganz viele Dinge per Fax, E-Mail, Papier, Brief, Telefon geklärt und da wird es immer wichtiger, die Abläufe tatsächlich elektronisch abzubilden. Wir haben das schon, sag mal, ein Pionier dieser Branche war vielleicht das elektronische Abfallnachweisverfahren für die gefährlichen Abfälle schon 2010 zu digitalisieren. Das geht jetzt aber alles ein Stückchen weiter, auch dass man sagt, innerhalb der Unternehmen auch eine Verknüpfung zu realisieren, einen Produktpass vielleicht zeitnah auch einzuführen. Wir haben es jetzt erstmalig mit der Batterieverordnung, dass ein Produktpass gesetzt ist. Wie ist der auszugestalten und wie können wir das tatsächlich für uns vorteilhaft nutzen?
Sie haben gerade den Produktpass angesprochen, der war hier auch immer wieder Thema auf Podiumsdiskussionen. Den gibt es jetzt, den digitalen Produktpass für Batterien, Chemikalien und Baustoffe. Können Sie unseren Hörern, Hörerinnen kurz erklären, was das genau ist, worum handelt es sich dabei?
Den gibt es jetzt noch nicht, da muss ich Sie korrigieren. Den gibt es in den Rechtsgrundlagen. Also die Batterieverordnung ist tatsächlich die erste, die gesagt hat, wir brauchen einen Produktpass. Der ist ab 2026 verpflichtend für Industriebatterien und für Starterbatterien. Das heißt, das sind die großen Batterien in der industriellen Anwendung, das sind die Fahrzeugbatterien für E-Autos und so weiter. Dieser Produktpass soll alle Informationen enthalten, die im Laufe eines Lebenszyklus dieser Batterie notwendig sind für den Kunden, aber am Ende des Produktzyklus auch für die Entsorgung. Und der ist ganz wichtig für uns, weil dieser Produktpass uns, wenn er richtig aufgestellt wird, was jetzt erst noch auszugestalten ist, und sagt, welche chemische Zusammensetzung hat diese Batterie, welche guten Stoffe sind drin, die ich rausholen will unbedingt, um sie zurückzugewinnen, um sie wieder für neue Batterien einzusetzen, aber gegebenenfalls auch mit welchen Schadstoffen, mit welchem gefährlichen Material habe ich in dieser Batterie zu rechnen und kann daraufhin meinen Recyclingprozess genau auf dieses Produkt so einstellen, dass ich optimal die Stoffe, die ich brauche, wieder zurückgewinne.
Weil als Laien jetzt gesprochen, es gibt also sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel so eine Lithium-Batterie zusammengesetzt ist.
Es gibt sehr viele Möglichkeiten in Abhängigkeit des Anforderungsprofils. Genau, das geht los in der Außenhülle, welche Kunststoffe da eingesetzt werden. Es geht dann auch in der Zusammensetzung, was habe ich für eine Separatorfolie da drin, was habe ich für ein chemisches Element in Form von Lithium, aber auch anderen Metallen enthalten. Und das ist natürlich ja eine individuelle Entwicklung, abhängig auch davon, welcher Autohersteller welches System für sich als richtig empfindet.
Schauen wir nochmal auf die Messe. Was nehmen Sie denn mit nach Hause von diesen 4 Tagen? Haben Sie hier vielleicht auch einen Stand gefunden, der Sie nochmal überrascht hat?
Ich nehme nach Hause, dass wir nicht nur alle wieder nach 4 Jahren hier sind, sondern dass die Kommunikation und der Austausch zu Informationen richtig gut angelaufen ist auf dieser Messe. Der BDE, hatte ich ja gesagt, ist mit 4 Ständen hier mehr oder weniger vertreten. Wir haben auf unserem eigenen Stand täglich 3 bis 6 Slots einer Stunde zu spezifischen Themen, wo wir vortragen. Und ich finde, so voll war es noch nie. Zu diesen Veranstaltungen so viel Kommunikation, so viel Austausch. Und das Gleiche kann ich aber für die Foren sagen. Also wir bedienen natürlich auch mit Beiträgen, unter anderem zum Produktpass, die Diskussionen auf dem Forum. Und ich bin überrascht, wie voll es auf dem Forum ist und wie viele Leute sich die Zeit nehmen, da zuhören und von der Sache her es qualitativ hochwertig auf dieser IFAT.
Jetzt bin ich mittendrin in einer der riesigen Messehallen. Hier um mich rum wuseln Menschen aus der ganzen Welt. Es sind hier etliche Sprachen zu hören. Italienisch habe ich gehört, Belgisch, Niederländisch, Französisch, alle möglichen anderen Sprachen, auch aus dem asiatischen Raum. Und es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Nicht alles erklärt sich einem gleich. Es sind viele Baumaschinen, Zerlegemaschinen, Nachbildungen von Abfällen, alle möglichen Wertstoffe sind zu sehen. Ja, und auch die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Steffi Lemke hat es sich nicht nehmen lassen, ein paar Worte zu dieser Messe zu sagen.
Die IFAT ist die größte Messe für Umwelttechnologie und Deutschland ist schon seit vielen Jahren Vorreiter für Umwelttechnologie. Die gegenwärtige Situation durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine macht ja auch deutlich, wie abhängig wir sind von Rohstoffimporten, von Energieimporten, wie verletzlich unsere Lieferketten sind, hat schon die Pandemie deutlich gemacht. Und deshalb ist die Frage von Umwelttechnik und hier ganz besonders Kreislaufwirtschaft, effizienter Einsatz von Ressourcen, Recycling, schon ein Thema, was wirklich Zukunft hat, was Power hat und was uns eben unabhängig von solchen Importen machen kann.
Auf so einer Messe gibt es natürlich auch immer viele Impulsvorträge. Einen habe ich mir gerade angehört. Da ging es um Sekundärbaustoffe in den Argealp-Regionen. Und einen Impulsvortrag gehalten hat Ministerialrat Michael Krämer. Er ist Leiter des Referats Ressourceneffizienz, Abfallvermeidung und Verwertung, Produktverantwortung vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt- und Verbraucherschutz. Und den kralle ich mir hier gleich mal. vor dem Hintergrund der aktuellen politischen Lage wissen wir ja, Baustoffe sind wahnsinnig knapp. Es ist also ja nicht nur eine Frage des Klimaschutzes, sondern auch der Bareneffizienz, jetzt wahnsinnig viel zu recyceln. Können wir erstmal ein Lagebild machen? Welche Rolle spielen Bauabfälle eigentlich in Deutschland und speziell in Bayern?
Ja, also Bauabfälle spielen vom Massenstrom her eine sehr große Rolle. Sie haben es jetzt in den Vorträgen, die Sie ja verfolgt haben, auch schon gehört, dass das ja, ein Massenstrom ist, der beispielsweise in Bayern so zwischen, je nachdem wie man rechnet, zwischen 20 und 25 Mal so viel ist von der Menge her wie die Hausmüllabfälle. Also das ist mit Abstand der größte Massenstrom. Insofern muss ein Interesse da sein, mit dem Abfallstrom jetzt in möglichst idealer Weise umzugehen, weil Sie müssen ihn ja in irgendeiner Weise entsorgen. Das kann halt sein, dass Sie ihn wiederverwenden oder im schlimmsten Fall, wenn Sie es nicht könnten, halt deponieren oder verbrennen müssten, was jetzt bei einem mineralischen Abfall ohnehin schwierig wäre. Also insofern ja, der Massenstrom drängt sich geradezu auf für eine bessere Verwendung.
Wenn wir jetzt von solchen Massen sprechen, welche Rolle spielt aktuell Recycling? Wie viel Prozent wird eventuell der Kreislaufwirtschaft zugeführt?
Ja, das hängt jetzt natürlich ganz davon ab, welche Stoffströme wir anschauen. Also im Bereich jetzt beispielsweise Kunststoffe, da ist die Recyclingquote schon relativ hoch, was jetzt zumindest die Leichtkunststoffe angeht. Ganz klassischer Fall ist vielleicht Altpapier. Beim Altpapier, da haben sie eigentlich seit Jahrzehnten, kann man durchaus sagen, eingeführtes Recycling mit hohen Quoten im, sagen wir mal, nicht bei 100%, aber durchaus haben wir 60%, 70%, 80%, je nachdem, was man rechnet. Und bei den mineralischen Abfällen möchte man das natürlich, also da ist man noch nicht so weit, da möchte man hinkommen. Da gab es halt in der Vergangenheit, sagen wir mal, Bauschuttdeponien, die werden natürlich auch zunehmend voller, ne, und knapper, und man erkennt halt auch die Werthaltigkeit der Ressource. Gerade jetzt der Ukraine-Krieg, so schlimmer ist, aber der hat natürlich hier auch nochmal gezeigt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man alle Stoffe im Land hat, sondern dass man vielleicht bestimmte Stoffe importieren muss und dann nicht mehr bekommt.
Jetzt mal auch wieder als Laie gefragt, woran hapert es denn da? Sind das technische Möglichkeiten? Ist es die Aufmerksamkeit vielleicht von Bauherren oder eben auch ihr Metier, politische Rahmenbedingungen?
Also es ist die Nachfrage. Die technischen Möglichkeiten, das Material aufzubereiten, die gibt es. Das haben Sie jetzt beim Beispiel Bayern-Kaserne schön gesehen. Da hat man eigentlich, wenn man es sehr, sehr plakativ formulieren wollte, hat man dort alles verwendet, was man wirklich verwenden konnte, eben aufgrund der Schadstoffbelastung und Ähnlichem. Eben die belasteteren Sachen, die musste man aussortieren, alles andere ist verwendet worden. Wenn Sie sowas machen wollen, brauchen Sie natürlich den Willen, das zu tun. Die Technik, das aufzubereiten, die hat man, die ist da. Sie brauchen eine Nachfrage, und ich glaube, dass da sehr viel Psychologie auch dahinter steckt. Wenn Sie jetzt einen alteingesessenen Bauingenieur nehmen, der seit 20 Jahren seinen Beton so nutzt, wie er ihn bisher genutzt hat und wie er es gelernt hat, den müssen Sie natürlich auch erstmal davon überzeugen, dass jetzt eine rezyklierte Gesteinskörnung im Beton dem Beton von der Qualität nicht schadet.
Kann man das nicht mit bisschen Druck auch organisieren?
Kann man, also deswegen ja auch der Vorstoß, den wir gemacht haben über die Ministerratsvorlage und die Bundesratsinitiative. Da haben wir zumindest die staatlichen Bauvorhaben, auf die haben wir da Einfluss. Und da wollen wir eben den Einfluss auch nehmen. Das heißt, wenn Sie jetzt heute ein staatliches Bauamt haben, der für das Land oder auch für den Bund in Auftragsverwaltung baut, ist der über die Ministerratsvorlage jetzt schon gefordert, hier auch RC-Materialien verstärkt zu berücksichtigen. Das wird für ihn vielleicht auch neu sein, aber er wird es tun, mittel- bis langfristig. Und dann wird man auch entsprechende Projekte haben, die man dann wiederum ja auch als Beispielprojekte herzeigen kann. Und dann, glaube ich, setzt so ein Kaskadeneffekt ein. Das hat man oft. Man ist sich am Anfang unsicher, keiner hat es noch so richtig gemacht, aber wenn dann die ersten Projekte erfolgreich durchgeführt sind, dann kann man sich's abschauen.
Also die Mühlen malen langsam, aber stetig.
Richtig, richtig.
Sie haben gerade dieses Leuchtturmprojekt angesprochen, die Bayern-Kaserne. Würden Sie das noch mal kurz für unsere Hörerinnen skizzieren, was es damit auf sich hat?
Ja, also Leuchtturmprojekt Bayern-Kaserne, insofern ein Leuchtturmprojekt, weil in dem Umfang jetzt in München und Umgebung eigentlich noch kein Bauvorhaben mit rezyklierten Abbruchmaterialien durchgeführt wurde.
Und Sie haben das ist jetzt, das erste Mal?
Ja, also in diesem Umfang, ja. Davor hat man das natürlich auch genutzt, aber hier reißen Sie doch bei einem Areal von 50 Hektar, das ist schon sehr groß, reißen Sie einen großen Gebäudebestand ab, bereiten den komplett auf dem Gelände, ist wirklich der gesamte Bauschutt ist dort aufbereitet worden, eben in verwendbar und nicht verwendbar, alles vor Ort gebrochen worden und wird jetzt auch vor Ort gelagert, zwischengelagert auf Haufwerken und wieder eingebaut. Ich meine, bei 15.000 Personen, die dort mal leben werden und 5.000 Wohnungen, ist das ein Projekt, das einfach von der Größenordnung her so bisher nicht existiert hat. Und wenn das mal fertig ist, glaube ich, da hat man ein schönes Beispiel, was geht.
Ein bisschen angeklungen sind auch gefährliche Bestandteile in Bauschutt. Welche Rolle spielen denn die? Also wo sind die und was passiert mit denen, wenn es ans Recycling geht?
Also jetzt haben Sie beim Bauschutt, nehmen Sie Gebäude 70er, 80er Jahre, da hat man asbesthaltige Spachtelmassen verwendet. Da hat man auch asbestverstärkte Rohre verwendet. Asbest ist halt einfach eine Phase, die, sagen wir, von den bautechnischen Eigenschaften schon sehr gut ist. Deswegen hat man sie auch verwendet. Die Gefährlichkeit hat man halt erst etwas später erkannt. Sowas möchte man natürlich nicht im aufbereiteten Bauschutt haben. Das muss ausgeschleust werden. Das ist genau eine dieser Stoffe, die wirklich aus dem Kreislauf heraus müssen. Ein zweites Beispiel wären polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Die können in Teerbelägen drin sein, in Asphaltbestandteilen drin sein. Sie haben vielleicht Hölzer, die imprägniert worden sind. Diese Imprägnierstoffe, also letztendlich ja Giftstoffe, die möchten Sie ja auch nicht haben. Das wird alles aussortiert und deswegen ist auch für so einen Abbruch, also können Sie sich durchaus so vorstellen, dass man nicht mit der Abrissbirne hingeht, so wie man es vielleicht von vor 50 Jahren kannte, sondern so ein Abriss wird geplant. Und dann wird wirklich untersucht, welche Materialien sind vielleicht wo und wie belastet und dann wird das alles selektiv rückgebaut und getrennt und dann, wenn Sie dann einen Haufen beispielsweise Beton oder Ziegel haben, der an sich schon sauber ist, dann geht es nur noch ums Brechen.
Und eins noch, also ein Blick in die Zukunft. Wie optimistisch sind Sie, dass diese ganze Rezyklierung schnell vorangeht und Klimaschutz, ja, dem Klimaschutzgedanken, den wir jetzt alle haben, gerecht werden kann in Bayern?
Also ich persönlich bin da durchaus optimistisch, weil ich jetzt tatsächlich das Thema so mit Unterbrechungen, aber ich verfolge es jetzt seit gut über 20 Jahren, sehe da schon eine deutliche Entwicklung und da hatten wir noch nicht so ganz den Antrieb durch eine Klimakrise. Das geht, würde ich mal sagen, seit 10, 15 Jahren hat es eine entsprechende Dynamik. Und die Ukraine-Krise mit Krieg in der Ukraine bringt natürlich jetzt nochmal einen Schub, weil sie einfach jetzt merken, sie müssen versuchen, die Stoffe im Kreislauf zu führen. Ich glaube, dass sich zum einen die Akzeptanz erhöhen wird, weil diejenigen, die es verwenden und auch diejenigen, die vielleicht in so etwas wohnen oder arbeiten in einem entsprechenden Gebäude oder auf einer Straße fahren, die mit rezyklierten Materialien gebaut wurde, feststellen, das geht. Diejenigen, die es bauen, werden feststellen, ich kann das tatsächlich als Baustoff genauso verwenden wie meine herkömmlichen Baustoffe. Und dann wird es auch eine Preisfrage sein. Denn wenn Sie mal, also wenn die Energie zum Beispiel für alternative Materialien, ne, die Sie brauchen, um die aufzubereiten, auch einen Ziegel müssen Sie ja brennen. Wenn das einfach viel teurer wird, dann schauen Sie sich vielleicht nach Alternativen um. Ich denke, man wird einfach in diesem Mix aus Einzelfaktoren, das kann aus meiner Sicht nur eine Dynamik nach vorne geben, nicht nach hinten.
Ein optimistischer Blick in die Zukunft, Herr Krämer. Vielen Dank. So, an alle, die gerade zuhören, abonniert diesen Podcast doch bei dem Podcast-Programm eurer Wahl. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, podcast.de. Und bei einem Abo bekommt ihr einen Hinweis, wann die nächste Folge online ist. Außerdem freue ich mich, wenn ihr euren Kollegen, Geschäftspartnern und all denen, die sich auch für das Thema Sonderabfall und Recycling interessieren, von diesem Podcast erzählt. Und der gehört übrigens zum Online-Magazin Sonderabfallwissen. Und das berichtet jeden Monat über aktuelle Themen rund um gefährliche Abfälle und deren Entsorgung. Was ich für heute definitiv schon mal festhalten kann, also auf die Schrittzahl des Tages komme ich. Also wenn man hier Kilometergeld kriegen würde, würde man reich. Die Messe ist wirklich riesig. Inzwischen bin ich angekommen in der Halle B4. Und die Halle B4 auf der IFAD, die ist ja fest in Start-up-Händen. Auf dem Innovation Stage gibt es Präsentationen neuer Produkte, digitalen Lösungen und auch Zukunftsvisionen für eine nachhaltige Abfallwirtschaft. Und hier schauen wir uns jetzt mal um. So, beim Rumschallwenzeln habe ich eine riesige Maschine entdeckt, Tiger D-Pack. Das kommt von einem Start-up in Italien.
Genau.
Und ihr habt euch einfach eine Maschine ausgedacht, da schmeißt man oben Müll ungetrennt rein und unten kommt es getrennt wieder raus. Genau. Laura Ibart kennt sich hier damit aus. Kannst du ganz kurz erklären, wie das funktioniert?
Ja, selbstverständlich. Also es gibt natürlich das Problem überall auf der Welt. Man hat viel Abfall, der nicht getrennt werden kann. Man hat die Plastiktüten, auch ein sehr großes Problem. Unser Tiger, so heißt er, frisst quasi alles. Also man kann reinschmeißen an Supermarktabfall, Restaurantabfälle, abgelaufene Lebensmittel, Haushaltsabfall eben. Und unser Tiger verwertet die, also er trennt es. Plastik, Aluminium, dünne Metalle von dem Organischen. Wir haben in der Maschine drin eine Zentrifuge und durch die Schwerkraft und die Physik fällt das Organische eben unten nach unten in einen Container oder was auch immer man drunter stellt. gibt auch eine Pipe, die man hinzufügen könnte. Und auf der anderen Seite kommt das Plastik raus.
Und wofür ist das gedacht? Weil eigentlich haben wir jetzt zumindest in Deutschland schon ein ganz gutes Mülltrennungssystem. Also eigentlich machen das die meisten Plastik, organische Abfälle, Hausmüll trennen. Soll man jetzt damit aufhören und das dann alles in eine Maschine werfen? Oder also für welche Abnehmer ist das gedacht?
Selbstverständlich sollte man das nicht tun. Es ist keine Aufforderung, nicht mehr zu trennen, bitte. Im Gegenteil, also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel abgelaufene Lebensmittel hat, die nicht mehr verkauft werden können, sowas, das ist der Ansprechpartner dafür. Oder wenn man auch, irgendwas Unverpacktes hat, was man nicht trennen kann, wie jetzt zum Beispiel Tetrapack, Aluminium von Papier, sowas. Oder die Deckel von den Tetrapack-Flaschen und so weiter, sowas wird getrennt in der Maschine. Selbstverständlich eben auch große Firmen, die Rückläufe haben und so weiter, für sowas.
Ja, da sprichst du was an. Manches kann man wirklich nicht trennen, weil da irgendwelche Aluminiumlaschen an Pappe dran sind oder es ist noch beschichtet mit irgendwas, was vielleicht auch nicht in den Pappmüll gehört, ins Altpapier, verstehe. Und dann ist das quasi für Firmen gedacht. Also ich soll mir sowas jetzt wahrscheinlich nicht ins Wohnzimmer stellen, weil es möglicherweise auch zu groß.
Wahrscheinlich etwas zu groß. Also wir haben 3 verschiedene Größen. Die größte Maschine schafft 20 Tonnen pro Stunde. Unsere mittlere 10 Tonnen pro Stunde und unsere kleinste 5 Tonnen pro Stunde. Also ja, ist ein Riesengerät.
Ist übrigens gar nicht so leicht, sich hier für irgendwas zu entscheiden. Es gibt hier Startups aus Finnland, aus der Türkei, aus dem asiatischen Raum. Ich höre hier auch Sprachen, die kann ich gar nicht zuordnen, ehrlich gesagt. Aber wir kommen der Sache näher. Die zauberhafte Lache, die ihr hier hört, das ist Anna Storch. Das ist ein französisches Unternehmen, an dem ich hier stehe. Und hier geht es um die Aufbereitung von gefährlichen Abfällen, bevor sie dann ins Recycling gehen. Das ist ein Startup aus Frankreich. Was genau macht ihr?
Also wir sind ein Unternehmen spezialisiert auf der Voraufbereitung von gefährlichen Abfällen bzw. Kontaminanten, die sich noch in einer Umgebung oder in einem Prozess befinden. Und bevor sie richtig als gefährliche Abfälle entsorgt werden dürfen bzw. können, müssen sie manchmal auf gewisse Weise voraufbereitet werden oder umverpackt werden. Zum Beispiel in Situationen, wo sie in dem Zustand, in dem sie sich im Prozess befinden, nicht durch das Entsorgungszentrum angenommen werden dürfen, zum Beispiel weil sie etwaige physisch-chemikalische Eigenschaften haben, die zu gefährlich für die Anlage sind.
Ich sehe hier Chemie, Nuklear und Verteidigung.
Ja, das sind Beispiele von Kunden, die wir haben. Also allerlei Sektoren mit gefährlichen, sehr gefährlichen Substanzen, so explosiv, korrosiv, toxisch und so weiter.
Und vielleicht einmal ein bisschen aus der Vogelperspektive drauf geguckt, wie einfach oder schwer ist es, als Start-up in dieser Recycling-Branche Fuß zu fassen? Was sind da so die Herausforderungen, mit denen man sich herumschlagen muss?
Ich glaube, wenn man so eine Technologie erforscht, was die Abfallströme optimisieren kann, schon vom Kundenseite, also während die gefährlichen Substanzen noch im Prozess sind, das ist eine sehr gute Perspektive für junge, neue Unternehmen. Oder im Gegenteil, dann auf der Entsorgungsanlage-Seite, wie man kann diesen Abfallstrom, also die Risiken minimisieren, die mit diesen Substanzen verbunden sind. Und natürlich, wir sprechen viel über Kreiswirtschaft, wie man die auch gefährlichen Abfälle statt zu zerstören auch wieder verwerten kann und wieder verwenden. In Frankreich zum Beispiel gibt es so viele Prozesse und neue Technologien, die es erlauben, sogar Materialien, die auf eine Nuklearanlage verwendet wurden, wieder, immer im Nuklearbereich, aber statt zu zerstören, sondern die können wieder verwertet werden und wieder verwendet.
Vielen Dank. Merci beaucoup.
Merci.
Hier, ich habe ein bisschen Wissen to go für euch. 70% der jährlich verkauften Druckerpatronen landen immer noch im Restmüll. Ich nehme an, da gehört es nicht hin. 450 Jahre braucht eine Druckerpatrone, bis sie abgebaut ist. Und 4-mal kann fast jede Druckerpatrone nachbefüllt werden, wiederbefüllt werden. In Klammern nur. So, hier gibt es frische Luft und zwar auf dem Freigelände der Messe. Und ich bin hier kurz vor dem sehr großen Zelt der BDSV, das ist die Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling und Entsorgungsunternehmen e.V. Und die zeigen hier, wie Altfahrzeuge zerlegt werden, wie man Ersatzteile ausbaut, die man dann wiederverwerten kann und einiges mehr. Und hier wollen wir uns gleich mal umhören und ein paar kluge Fragen stellen. So, jetzt habe ich einen Herrn mit gelber Weste gefunden, Rudolf Bellinger. Und wir stehen hier in einem großen Zelt, wo eine Karosse, eine völlig abgebrannte, zu sehen ist. Was hat das denn damit auf sich?
Genau, also was wir hier sehen, ist ein quasi abgebrannter Tesla, wo wir vorzeigen, was mit so einem Fahrzeug passiert, wie ich die Batterie rausbekomme und was dann weiter damit gemacht wird.
Ja, das wollen wir natürlich wissen. Also so viel ich weiß, löschen kann man es ja schon mal nicht.
Genau, ist richtig. Also wenn solch eine Batterie reagieren zu beginnt, dann hat man ein Problem. Also zu löschen ist ja sehr schwierig. Man kann nur versuchen, die Reaktion zu stoppen durch Kühlen.
Und das machen wir wie?
Also in dem Fall, wir sind jetzt hier nicht zum Löschen hier, sondern eigentlich zum Ausbauen der Batterie und das Ganze.
Genau, darum soll es uns hier auch gehen.
Der Feuerwehr dann, ja.
Genau, wie entsorgen wir so eine Lithiumbatterie? Also wie viele Bestandteile sind da drin, die möglicherweise schädlich sind, die nicht wieder irgendwie der Kreislauf zugeführt werden, ohne dass sie vielleicht vorbehandelt werden? Wie genau sind da die einzelnen Schritte?
Also in unserem Fall, wie man hier sieht, da sind die Schritte eigentlich so, dass die Hochvoltbatterie ausgebaut wird, kommt dann auf einen besonderen Zerlegetisch, wo sie geöffnet wird und da werden die einzelnen Module entnommen und tiefentladen. Und die tiefentladenen Module, die kann man dann für den Weitertransport oder Weiterverwertung weitergeben.
Also wenn wir das jetzt einander gegenüberstellen, so eine Lithiumbatterie, die natürlich schon auch ein paar Fragen aufwirft, gegenüber einem Verbrenner, also im Moment politisch, wenn wir das so hören, dann werden wir ja alle eigentlich aufgefordert, lieber ein E-Auto zu fahren, wenn wir denn nicht Bus und Bahn fahren, hat aber vielleicht dann doch seine Tücken in der Entsorgung. Also wie sehen Sie das mal so, wenn man drauf schaut?
Also sagen wir so, momentan ist das ganze Thema eigentlich schwierig, weil es nicht wirklich Vorgaben oder Richtlinien gibt für die Entsorgung. Also deshalb sind wir jetzt eigentlich auch dabei, hier etwas aufzubauen, dass man als Vorgabe dann für alle Verwerter verwenden kann. Also wir bauen das ja auch auf drei Säulen auf. Einmal die wichtigste Säule ist das Training der Mitarbeiter, weil das kann man ja nicht nur so zerlegen, sondern muss wissen, was man macht. Das zweite ist das Equipment dazu und das dritte eigentlich das Ganze rundherum, also das Gebäude und so weiter. Welche Vorkehrungen muss ich treffen, damit ich so etwas überhaupt machen kann?
Wenn ich jetzt versuche das zu verstehen, was Sie mir sagen. Im Prinzip fehlt es an politischen Vorgaben, wie so ein Recycling, wie so ein Prozess auszusehen hat, damit man da auf der sicheren Seite ist?
Was sagen wir so, durch das, dass das Ganze relativ neu ist, ist die Entwicklung zu schnell gegangen und das Recycling ist liegen geblieben.
Einmal aufgebaut ist hier übrigens ein kompletter Kreislauf, wie so ein altes Fahrzeug, ein Altfahrzeug ja auseinandergebaut wird, um eventuell dann auch wiederverwertet zu werden. Und da gibt es hier diverse Stationen. Und wir sind jetzt hier an der ersten, da sehe ich schon eine Karosse.
Also hier ist die Vorbereitungsstation. Hier werden die Reifen runtergebaut, wird das Kältemittel aus der Klimaanlage abgesaugt und die Airbags neutralisiert.
Okay, und Schritt 2 ist, wir haben keine Reifen mehr. Was machen wir dann?
Genau, wenn die Reifen herunter sind.
Oh, die Scheiben werden rausgebrochen.
Genau, die Scheiben werden rausgeschnitten. Also die Seitenscheiben werden gebrochen. Die Frontscheibe wird mit einem Windscreen-Cutter rausgeschnitten, kann im Kompletten dann entnommen werden.
Dann wird ganz viel Krach gemacht. Hier, was wir ja gerade hören, ist ein Gabelstapler, der hier rückwärts fährt. Ah, wir dürfen vorbei. Der hier gerade auch so eine halb abgebaute Karosse umherfährt. So, nächste Station.
Genau. Dann sind wir hier bei der eigentlichen Trockenlegung. Das ist jetzt eine sogenannte Drainlift-Plattform. Hier wird das Fahrzeug auf eine Hebebühne gestellt und alle Flüssigkeiten über Pumpen entnommen und direkt in den dafür vorgesehenen Lagerbehälter gepumpt.
So was wie Motoröl?
Genau, Motoröl, Benzin oder Diesel, Kühlflüssigkeit, Scheibenwasser und Bremsflüssigkeit.
Ist klar, aber in Station 1 haben wir auch schon Kühlwasser rausgeholt.
Das war das Kältemittel aus der Klimaanlage. Jetzt haben wir hier eine Demontageanlage, die sogenannte Seda All-in-One. Hier hat man eine Kipphebebühne, da kann ich das Fahrzeug bis 1,80 Meter wie bei einer Hebebühne aufheben und bis zu 90 Grad nach hinten kippen. Also entweder ich arbeite unter dem Fahrzeug oder vor dem Fahrzeug und kann den Katalysator rausschneiden oder die Türen ausbauen, Motor oder Getriebe rausbauen. Ich habe hier auch eine Krananlage, sodass ich das mit dem Kran ergonomisch wegtransportieren kann.
Niemand muss sich also unter so ein Auto schieben, sondern das Auto wird hochgehoben und man kann bequem darunter oder davor arbeiten.
Genau.
Alles klar.
Wenn dann die ganzen Flüssigkeiten draußen sind, die Teile ausgebaut, die weiterverkauft werden oder die noch von einer Wertschöpfung sind, dann kommt das Fahrzeug in eine Presse hinein.
Haben wir dann also quasi nur noch einen Haufen Stahl?
Genau, dann ist eigentlich nur noch die Karosse übrig und die kann dann mit einer Rotorpresse gepresst werden. Hier kommt dann ein Würfel von 60 x 80 cm raus.
Tja, so ein kleiner Sessel, was vorher mal ein Kombi war.
Genau.
Es ist ein bisschen so, dass gefühlt noch ein paar Fragen offen geblieben, was das Recycling von Lithium-Batterien angeht. Und jetzt bin ich hier, ich glaube in der Halle sind wir B6 gerade eigentlich, über einen Stand gestolpert. Da geht es genau darum, Recycling von Lithium-Batterien. Und ich habe hier den Herrn Bromberg. Und Sie beschäftigen sich genau damit. Wir sitzen hier vor einem Riesenbild, das die Recyclinganlage von Volkswagen in Salzgitter.
Bei Volkswagen in Salzgitter, genau.
Das ist eine Recyclinganlage.
Das ist die Recyclinganlage, das ist die Prototyp- oder Pilotanlage, die seit Ende 2020 in Betrieb ist und nur VW-Batterien verarbeitet.
So, jetzt geht's ans Recycling. Also das erste Stichwort, das einem einfällt, das ist aber gefährlich.
Genau, Lithium-Ionen-Batterien sind keine Spielzeuge, sie sind tatsächlich gefährlich. Sie müssen entladen werden, um dann erst verarbeitet zu werden. Bei der Verarbeitung oder beim Start des Recyclings wird weiterhin Stickstoff verwendet, um zu vermeiden, dass man eben Unfälle hat oder den Dach verliert.
Das Dach verliert, weil es explodieren kann?
Weil es in die Luft geht. Es bumst.
Wir zerlegen diese Batterie in Einzelteile, verschiedene. Können die alle wieder verwendet werden und in den Kreislauf wieder eingebracht werden?
Alle Komponenten sind wieder verwendbar. Alle. Ja, das Elektrolyt, die Flüssigkeit, die drin ist, die Metallfraktion, ob Eisenfraktion oder Nicht-Eisenfraktion, die schwarze Masse, wo gerade das Lithium ist, ist sehr reich in Kobalt. Alles wird zurückgewonnen.
Also eine ziemlich saubere Sache, was das Recycling betrifft?
Genau. Was man aufpassen muss, ist, dass die Verarbeitung oder das Recycling von Batterien Dämpfe generiert. Die müssen dann behandelt werden in Gaswascher und so weiter, damit man tatsächlich keine Emission hat im Recycling. Aber die Fraktion, das Zusammenbau der Batterien, alle Materialien, die verwendet werden für eine Lithium-Ionen-Batterie, die sind zurückzugewinnen.
So viel also zur Rolle von Batterie-Recycling. Aber neben Wirtschaft und Industrie, die sich natürlich auch mit dem Thema Recycling beschäftigen, sind ja auch Verbände ein wichtiges Glied in der Kette der Kreislaufwirtschaft. Und jetzt bin ich wieder reingegangen, bin hier in Halle 6 und einer der wichtigsten Verbände ist hier nämlich aufgestellt, der BVSE. Ganz schön viel los hier, aber wir haben ein ruhiges Plätzchen gefunden, Herr Probst und ich, mit einer Leberwurststulle. Und dann wollen wir mal ein paar Dinge besprechen. Herr Dr. Probst, Sie sind ja beim Bundesverband Sekundärrohstoffe und Entsorgung der Experte für Sonderabfälle. Und was genau tun Sie als Verband für den Klimaschutz und die Sicherheit in Bezug auf den Umgang mit gefährlichen Abfällen?
Also gefährliche Abfälle werden erstmal im Regelfall getrennt von ungefährlichen Abfällen gesammelt, sicher gelagert, trocken gelagert, dann aufbereitet. Und zwar je nach der Werthaltigkeit der gefährlichen Abfälle kann man dann entscheiden, ob man positive Stoffe rückgewinnt und für die Kreislaufwirtschaft wieder zur Verfügung stellt und den Schadstoffanteil, also diese gefährlichen Abfälle von Schadstoffen entfrachtet und diese Schadstoffe dann entweder verbrennt oder aus der Biosphäre in die Geosphäre bringt.
Und wenn wir jetzt bei den gefährlichen Schadstoffen bleiben, was sind da aus Ihrer Sicht in diesem Jahr auf dieser Messe die Schwerpunkte?
Naja, die gefährlichen Bestandteile von Abfällen werden definiert über das Stoffrecht und Chemikalienrecht. Das ist ein sehr dynamischer Prozess, der wird ständig ausgeweitet. Und in dieser Ausweitung der Stoffe im Chemikalienrecht sehe ich zum Beispiel Ruße, ich sehe Titandioxid, ich sehe PRKs, PCBs als Stoffe. Und kann man auch noch anders sagen, es sind Flammschutzmittel, Flammhemmer, die Elektroelektronikgeräten zugesetzt werden. Diese Flammschutzhemmer und Flammschutzmittel haben sie aber auch im Fahrzeugbereich oder auch im Flugzeugbereich. Und das sind Mittel, die eben die Brennbarkeit unterdrücken, unmöglich machen oder stark zeitlich verzögern.
Wenn es da aber um die Entsorgung geht, das haben Sie im Vorgespräch gerade schon angedeutet, liegt manchmal der Teufel im Detail?
Naja, das Schöne in der Sonderabfallentsorgung ist, dass man immer so zwei oder drei Möglichkeiten hat, mit gefährlichen Abfällen umzugehen. Also ich kann die Schadstoffe von dem Gutanteil separieren, den Gutanteil eben in die Kreislaufwirtschaft zurückführen und die Schadstoffe, wie gesagt, die verbrenne ich in Sonderabfallverbrennungsanlagen oder in Müllverbrennungsanlagen oder ich gebe sie in einer Aufbereitung in Untertagedeponien. Die andere Möglichkeit ist, dass die Schadstoffe sehr gleichmäßig und in etwas höheren Konzentrationen im Sonderabfall sich befinden und dann wird der gesamte Sonderabfall vernichtet, ohne dass ich die Gutteile nochmal nutze.
Was uns wahrscheinlich direkt zum Stichpunkt Herstellerverantwortung bringt. Was ist denn da Ihr Appell eventuell an die Industrie oder auch an die Politik, um da die richtigen Weichen zu stellen?
Also wir haben die Herstellerverantwortung, das ist ein sehr schöner Begriff. Und dann geht es dann noch eine Stufe drauf, das ist die erweiterte Herstellerverantwortung. Nun, die eine Idee bei der Herstellerverantwortung ist, dass die Hersteller natürlich verpflichtet sind, für alle Stoffe, Produkte, die sie in den Wirtschaftskreislauf einbringen, müssen sie auch sorgen, dass die ordnungsgemäß wieder zurückgenommen werden. Das ist die vereinfachte Herstellerverantwortung. Und das finden wir als BVSI genau richtig. Und derjenige, der etwas produziert und in den Markt bringt, ist auch dafür verantwortlich, dass es seinen Dienst tut und dabei Mensch und Umwelt nicht schadet.
Gut, schauen wir noch mal ein bisschen in die Zukunft. Wenn das jetzt einfach alles so gut will, wird in 2 Jahren wieder eine E-Fahrt stattfinden. Was glauben Sie, wird da das Thema sein?
Naja, wenn Sie mir nicht so böse sind, wenn ich das jetzt so sage, aber Sonderabfall ist eigentlich immer wieder der vergessene Stoffstrom. Viele Leute denken bei Sonderabfällen einfach nur an die Beseitigung, an die Vernichtung, an das Verbrennen oder an Sonderabfallverbrennungsanlagen. Und tut mir leid, dass ich es so deutlich sagen muss, aber Sonderabfälle fallen immer irgendwie durch. Und keiner will etwas mit den Schmuddelkindern, Sonderabfall oder gefährliche Abfälle zu tun haben. Und ich fürchte, dass dieses positive Stoffpotenzial von Sonderabfällen auch in 2 Jahren, auch in 4 Jahren oder auch in 6 und 8 Jahren nicht erkannt wird.
Vielleicht nehmen Sie sich das als Aufgabe mit.
Wir sind dabei. Ich mache regelmäßig Tagungen zum Sonderabfall. Ich versuche auch immer mehr Hochschulen und Universitäten einzubinden. Das ist ein zäher Prozess. Bestimmte Sonderabfälle wie Altöl werden aufbereitet. Da sieht man das Potenzial. Bei Elektroelektronikgeräten sieht man es auch. Aber bei asbesthaltigen Stoffen, bei Mineralfaserstoffen zum Beispiel, sieht man es eben nicht. Und Sonderabfälle haben also ein unheimliches Potenzial, das ich nutzen könnte, wenn ich sie denn auch aufbereiten darf. Und gerade in den Dörfern zur Aufbereitung, da gibt es große Hindernisse. Also häufig wird es mir sogar verboten, Sonderabfälle, Störstoff zu entfrachten.
Wenn ihr da draußen Fragen zum Thema habt oder Wünsche, welchem Thema wir uns widmen sollen als nächstes, schreibt uns sehr gerne eine Mail an redaktion@sonderabfall-wissen.de oder kontaktiert uns einfach über die Social-Media-Kanäle von Sonderabfallwissen auf Facebook, Xing, LinkedIn oder Twitter. So, bevor ich mich bis zur nächsten Folge von Eine Tonne Abfallwissen Sonderabfallspezial verabschiede, möchte ich mich noch bedanken, und zwar bei der Remondis Industrieservice, die diesen Podcast initiiert und produziert hat. Die Remondis Industrieservice ist Ihr Partner, wenn es um Gefahrstoffentsorgung und Recycling geht. Also, danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.